Brücke miteinander. Wir lesen Gottes Wort aus dem ersten. Und ihm wurden 7 Söhne und 3 Töchter geboren. Und an Herden besaß er 7000 Schafe, 3000 Kamele, 500 Jochrinder und 500 Eselinnen. Und seine Dienerschaft war sehr groß, so dass der Mann größer war als alle Söhne des Ostens. Seine Söhne aber pflegten einander zu besuchen und ein festliches Mahl zu bereiten, jeder in seinem Haus und an seinem Tag. Und sie sandten hin und luden auch ihre 3 Schwestern ein, um mit ihnen zu essen und zu trinken. Wenn dann die Tage des Festmahls zu Ende waren, ließ Hiob sie holen und heiligte sie. Er stand früh am Morgen auf und brachte Brandopfer dar für jeden von ihnen, denn Hiob sagte sich, vielleicht könnten meine Kinder gesündigt und sich in ihrem Herzen von Gott losgesagt haben. So machte es Hiob alle Zeit. Es geschah aber eines Tages, dass die Söhne Gottes vor den Herrn traten, und unter ihnen kam auch der Satan. Da sprach der Herr zum Satan, wo kommst du her? Und der Satan antwortete dem Herrn und sprach, vom Durchstreifen der Erde und vom Umherwandeln darauf. Da sprach der Herr zum Satan, hast du meinen Knecht Hiob beachtet? Denn seinesgleichen gibt es nicht auf Erden, einen so untadeligen und rechtschaffenen Mann, der Gott fürchtet und das Böse meidet. Der Satan aber antwortete dem Herrn und sprach, ist Hiob umsonst gottesfürchtig? Hast du nicht ihn und sein Haus und alles, was er hat, ringsum eingehegt? Das Werk seiner Hände hast du gesegnet, und seine Herden breiten sich im Land aus. Aber strecke doch einmal deine Hand aus und taste alles an, was er hat. Lass sehen, ob er dir dann nicht ins Angesicht absagen wird. Da sprach der Herr zum Satan, siehe, alles, was er hat, soll in deiner Hand sein. Nur nach ihm selbst strecke deine Hand nicht aus. Und der Satan ging vom Angesicht des Herrn hinweg. Und es geschah eines Tages, als seine Söhne und Tochter im Haus ihres erstgeborenen Bruders aßen und Wein tranken, da kam ein Bote zu Hiob und sprach, die Rinder pflügten und die Eselinnen weideten neben ihnen. Da fielen die Sabäer ein und nahmen sie weg und erschlugen die Knechte mit der Schärfe des Schwertes. Ich aber bin entkommen, nur ich allein, um es dir zu berichten. Während dieser noch redete, kam ein anderer und sagte, Feuer von Gott fiel vom Himmel und hat die Schafe und die Knechte verbrannt und verzehrt. Ich aber bin entkommen, nur ich allein, um es dir zu berichten. Während dieser noch redete, kam ein anderer und sagte, die Chaldäer haben 3 Banden aufgestellt und sind über die Kamele hergefallen und haben sie weggenommen und haben die Knechte mit der Schärfe des Schwertes erschlagen. Ich aber bin entkommen, nur ich allein, um es dir zu berichten. Während dieser noch redete, kam ein anderer und sagte, deine Söhne und Töchter aßen und tranken Wein im Hause ihres erstgeborenen Bruders. Und siehe, da kam ein heftiger Wind drüben von der Wüste her und erfasste die 4 Ecken des Hauses, so dass es auf die jungen Leute stürzte und sie starben. Ich aber bin entkommen, nur ich allein, um es dir zu berichten. Da stand Hiob auf und zerriss sein Gewand und schor sein Haupt, und er warf sich auf die Erde nieder und betete an. Und er sprach, nackt bin ich aus dem Leib meiner Mutter gekommen, nackt werde ich wieder dahin gehen. Der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Bei alledem sündigte Hiob nicht und verhielt sich nicht ungebührlich gegen Gott. Es geschah aber eines Tages, dass die Söhne Gottes vor den Herrn traten, und unter ihnen kam auch der Satan, um sich vor den Herrn zu stellen. Da sprach der Herr zum Satan: Wo kommst du her? Und der Satan antwortete dem Herrn und sprach: Vom Durchstreifen der Erde und vom Umherwandeln darauf. Da sprach der Herr zum Satan: Hast du meinen Knecht Hiob beachtet? Denn seinesgleichen gibt es nicht auf Erden, einen so untadeligen und rechtschaffenen Mann, der Gott fürchtet und das Böse meidet. Und er hält immer noch fest an seiner Tadellosigkeit, obwohl du mich gereizt hast, ihn ohne Ursache zu verderben. Der Satan aber antwortete dem Herrn und sprach: Haut für Haut. Ja, alles, was der Mensch hat, gibt er hin für sein Leben. Aber strecke doch deine Hand aus und taste sein Gebein, sein Fleisch an, so wird er dir sicher ins Angesicht absagen. Da sprach der Herr zum Satan: Siehe, er ist in deiner Hand, nur schone sein Leben. Da ging der Satan vom Angesicht des Herrn hinweg, und er plagte Hiob mit bösen Geschwüren von der Fußsohle bis zum Scheitel, so dass Hiob eine Scherbe nahm, um sich damit zu kratzen, während er mitten in der Asche saß. Da sprach seine Frau zu ihm: Hältst du immer noch fest an deiner Tadellosigkeit? Sage dich los von Gott und stirb. Er aber sprach zu ihm: Du redest so, wie eine törichte Frau redet. Wenn wir das Gute von Gott annehmen, sollten wir da das Böse nicht auch annehmen? Bei alledem versündigte sich Hiob nicht mit seinen Lippen. Als aber die drei Freunde Hiobs von all diesem Unglück hörten, das über ihn gekommen war, kamen sie, jeder von seinem Ort, nämlich Eliphas, der Temaniter, und Bildad, der Schuchiter, und Zophar, der Nahamiter. Diese verabredeten sich, miteinander hinzugehen, um ihm ihr Beileid zu bezeugen und ihn zu trösten. Bis soweit Gottes Wort. Ich möchte noch kurz beten. Himmlischer Vater, du hast uns in diesem Buch Hiob ganz besondere Dinge gezeigt, die wir sonst nirgends in der Schrift finden. Und darum wollen wir dir danken, dass du uns jetzt Herz und Augen öffnest, damit wir erkennen, was du uns damit sagen willst. Gib Gnade zum Reden und zum Hören. Wir danken dir im Namen Jesu. Amen. Liebe Gemeinde, wenn wir im christlichen Umfeld das Wort Hiob hören, denken wir unwillkürlich an Leiden, an Prüfungen, an schwere, fast unerträgliche Prüfungen sogar. Deshalb wird selten aus diesem Buch gepredigt, obwohl es ein grundlegendes Buch der Bibel ist, in gewissen Teilen und Aussagen vielleicht sogar das grundlegendste überhaupt. Im 9. Jahrhundert lebte ein Papst, der hat offenbar, so sagt man, 33 Bücher über das Buch Hiob geschrieben. Der Text dieses Buches muss ihn so fasziniert und gepackt haben, dass er nicht aufhören konnte zu schreiben. Es ist für Literaturwissenschaftler fast ein Muss, die Klagen Hiobs und die Entgegnungen seiner Freunde zu kennen, weil sie zum Wertvollen der Weltliteratur gehören. Auch sonst ist das Buch Hiob sehr bemerkenswert. Es gibt uns Einblick in die Welt Gottes in einer Weise, wie wir sie sonst nicht finden in der Bibel. Das Buch Hiob ist von der Geschichte her das älteste der Bibel. Warum man zu diesem Schluss kommt, da ist einmal Hiobs hohes Alter. Im 42. Kapitel lesen wir, dass er, nachdem er geheiratet hatte, 10 Kinder verloren, seine Güter verloren und diese Prüfungszeit hinter sich hatte, noch 140 Jahre lebte. Abraham wurde 175 Jahre alt, so sagt es uns die Schrift, und lebte ungefähr um 2200 vor Christus. Also können wir annehmen, dass Hiob in der Zeit zwischen Abraham und Noah gelebt hat. Diese Annahme wird auch dadurch bestätigt, dass wir im Buch Hiob keinen Hinweis auf das Gesetz Gottes, das später ja durch Mose dem Volk gegeben wurde, finden. Aber was dieses Buch so spannend, so bedeutend macht, sind nicht diese Angaben und Zahlen. In diesem Buch wird uns sozusagen der Prototyp des Menschen vorgestellt. Und zwar eines Menschen, wie er ist, als Sünder geboren und wie Gott ihn eigentlich haben möchte. Aber eben dieser Mensch hatte ein großes Problem. Er war mit einer sündigen Natur geboren worden. Und dies hatte für ihn im ersten Abschnitt seines Lebens, den wir jetzt gelesen haben und auch später, äußerst schwerwiegende Folgen. Aber beginnen wir einmal von vorne. Hiob war ein Mann voller Gottesfurcht und einer großen Gotteserkenntnis. Er wandelte in allem unsträflich und Gott konnte ihn segnen. Dieser Segen war sichtbar in Haus und Hof. Aber für Hiob war er nicht selbstverständlich. Was uns auch auffällt und vielleicht gerade besonders, Hiob hatte eine sehr schöne Familie. Die Kinder hatten ein ungetrübtes Verhältnis untereinander. Sie luden sich gegenseitig ein. Sie hatten Achtung vor der Gottesfurcht ihres Vaters. Wenn sie noch schliefen nach einem ihrer Feste, stand Hiob auf und betete für sie nach alttestamentlichen Brauch, heißt es, dass er ein Opfer für sie darbrachte. Sein größtes Anliegen war, dass auch sie in ihrem Herzen und in ihrem Wandel dem Gott, den er verehrte, nachfolgten. In wenigen Worten wird uns hier das Geheimnis des Hiob und seiner Familie gezeigt. Wie viele Eltern möchten dies erleben? Mit ihren Kindern. Der Grundstein muss früh gelegt werden. Die Familie muss ein Ort sein, wo sich die Kinder wohlfühlen. Die Kinder müssen merken, dass sie ihren Eltern wichtiger sind als alles, ausgenommen Gott. Als unsere Tochter, sie ist die Älteste, so um die 20 war, da sagte meine Frau so: Meine Lieben, von jetzt an ist an jedem Sonntagabend um 6:30 Familienzusammenkunft. Es gibt ein gutes Essen und wir plaudern miteinander. Diese Zusammenkünfte wurden wirklich zu besonderen Anlässen. Oft dauerte das Nachtessen mehr als 3 Stunden. Man war zusammen am festlich gedeckten Tisch und genoss es, Familie zu sein. Diese Tradition hat sich fortgesetzt. Unsere Kinder luden sich und uns Eltern immer wieder ein, solange sie in der Schweiz wohnten. Es waren immer schöne und unvergessliche Stunden. Doch zurück zu Hiob. Der Geist Gottes lässt uns schon im ersten Kapitel einen Blick tun in Gottes Gegenwart im Himmel. Mit Erstaunen stellen wir fest, dass hier himmlische Wesen vor ihn treten. Genannt werden einmal die Söhne Gottes und der Satan. Dass die Söhne Gottes Zutritt zu ihm haben, das erstaunt uns nicht. Es handelt sich ja da um die treuen und gehorsamen Engel. Und wenn Jesus im Neuen Testament von den Kindern sagt, dass ihre Engel allezeit das Angesicht Gottes schauen, dann sagt er, dass eben Engel existieren und dass es eben gute und andere gibt. Dass aber Satan so ohne weiteres vor Gott treten darf, das ist doch sehr ungewöhnlich. Wie kommt es? Ich denke, dass der Satan wurde von ihm als Ewigkeitswesen geschaffen. Er gab ihm, damals war er noch ein Engel des Lichts, sogar die Herrschaft über die Erde. Der Satan sagt später zu Jesus: Siehe diese Reiche der Welt, sie wurden mir übergeben und ich gebe sie, wem ich will. Also ganz klar, der Satan war ein Ewigkeitswesen und Gott respektierte das. Er war zwar noch nicht, er war zwar gerichtet, aber noch nicht hingerichtet. Und er hatte Macht auf dieser Erde und großen Einfluss. Das hat er auch noch heute. So kann er zu Gott sagen, dass dieser Hiob, dieser doch eigentlich sündige Mensch, nur zu Gott halte, weil Gott ihn segne. Gott bestätigt, dass Hiob ein Mensch nach seinem Herzen ist. Ja, er sagt sogar, dass es keinen Menschen wie diesen Hiob auf der ganzen Erde gebe. Ein besseres Zeugnis hat wohl noch niemand von Gott erhalten. Aber gerade deswegen ist Hiob dem Satan ein Dorn im Auge. Es stört ihn, dass es einen Menschen gibt, der das Wohlgefallen Gottes erlangt hat. Er versucht seiner Natur gemäß dies zu ändern. Es ist fast, wie wenn er Gott beweisen möchte, siehe, alle Menschen sind deinen Geboten zu leben. Warum ist eigentlich der Satan so interessiert, uns Menschen zu schaden, uns Menschen zu vernichten? Was bringt ihm dies ein? Ist es einfach der Ausdruck seiner grundbösen Natur oder steht eine Absicht dahinter? Ich habe mir oft darüber Gedanken gemacht. Das darf man, wenn man den Boden der Heiligen Schrift nicht verlässt. Wisst ihr, was meine Schlussfolgerung dazu ist? Ich denke, dass der Satan genau weiß, wie seine Situation steht, wie seine Zukunft aussehen wird. Aber es könnte doch sein, dass er denkt, wenn so viele Menschen verloren gehen und mit mir die ewige Verdammnis teilen müssen, dann könnte es Gott vielleicht doch gereuen und er könnte nochmals einen Erlösungsplan erfinden, sogar einen, in dem ich dann auch Platz finde. Danke, es steht nirgends in der Bibel. Aber es steht auch nicht in der Bibel, dass es so sein könnte. Deshalb macht der Satan Gott einen Vorschlag, einen bösen Vorschlag. Nimm ihm alles, was er hat, und du wirst sehen, dass es mit seiner Gottesfurcht nicht mehr weit her ist. Wir erwarten nun eigentlich ganz selbstverständlich, dass Gott diesen Vorschlag entrüstet von sich weist. Aber, und da verschlägt es uns eigentlich fast den Atem, Gott geht darauf ein. Wie kann ein liebender und gütiger Gott sich damit einverstanden erklären, dass sein bestes Geschöpf auf der Erde verderbt, geschändet an seiner Ehre und an seinem Ansehen, und dass alle seine Güter vernichtet werden? Wir müssen hier einen Augenblick stille stehen, denn es geht hier um Dinge, die im tiefsten Sinne mit dem Verständnis der Situation des Menschen zu tun haben. Hätte Gott dem Satan nicht wehren können? Warum hat er es nicht getan? Es gibt darauf nur eine Antwort. Der Satan hatte ein Anrecht auf Hiob, obwohl er so gottesfürchtig war, obwohl er in seinem Leben unsträflich war. Hier wird uns die ganze Tragik des Sündenfalls bewusst, weil der Mensch Adam dem Satan die Türe geöffnet hatte in seinem Leben, wurden alle seine Nachkommen mit dieser furchtbaren Last, mit dieser schrecklichen Hypothek geboren. Und wenn ein Hiob ihr nicht entrinnen konnte, dann wissen wir, dass es auch der beste Mensch in unserer Zeit nicht schaffen wird. Wir können uns nicht aus diesem Zustand befreien. Es braucht einen Erlöser. Und das ist das, was viele Menschen nicht verstehen. Warum brauche ich einen Erlöser? Weil unser Zustand von Natur auf verloren ist. Es ist nun einfach so. Wir können nicht sagen, ja, aber Adam hat doch gesündigt, was geht das mich an? Wir haben seine Natur geerbt, aber Gott hat uns einen Erlösungsplan geschaffen, durch den wir aus diesem Fluch, aus diesem unseligen Erbe herauskommen können. Nun sagt aber Gott, du darfst ihm schaden, aber du darfst sein Leben nicht antasten. Hiob weiß von all dem, was da passiert, überhaupt nichts. Da auf einmal kommt ein Bote zu ihm und sagt, dass die Rinder und Eselinnen von einer Bande Sabäer gestohlen und die Knechte erschlagen worden seien. Das war in jener Zeit nichts Außergewöhnliches. Wer der Stärkere war, nahm sich einfach, was ihn gelüstete. Das taten später auch tiefgläubige Könige wie David, Salomo und Hiskia. In wenigen Augenblicken musste Hiob zur Kenntnis nehmen, dass ihm nichts mehr gehörte. Einer der Unglücksboten sagte zu ihm, das Feuer Gottes fiel vom Himmel. Wir wissen, dass es das Feuer Satans war, aber Hiob wusste es nicht. Das war bei den Prüfungen, die Hiob getroffen hatten, das Allerschwierigste. Er musste sie als Prüfungen von Gott her ansehen. Er konnte ja nicht wissen, dass der Satan hinter dieser unheilvollen Aktion stand. Er musste denken, dass dieser Gott, dem er nach allen Kräften nachgefolgt und mit besten Gedanken gedient hatte, ihn vernichten wolle. Wie viele Menschen nach Hiob haben gesagt, wie soll ich an einen Gott der Liebe glauben können, wenn er mir alles nimmt? Wenn Hiob auch gewusst hätte, dass der Satan hinter seinem materiellen Ruin stand, wie hätte er dann an einen allmächtigen Gott glauben können, der dem Satan nicht gewährt hat, es zu tun? Trotzdem, es ist erstaunlich, habt ihr bemerkt, was der Satan alles kann. Er kann sogar das Feuer vom Himmel fallen lassen. Also wenn wir denken, der arme Teufel, den gibt es nicht. Es gibt nur einen Teufel und der ist sehr mächtig, leider. Was tut Hiob? Zuerst vielleicht noch ein Gedanke. Wenn wir das Unser Vater beten und sagen, erlöse uns von dem Bösen, dann denken wir vielleicht, ja, vom Bösen allgemein. Hier meint Jesus ganz bestimmt den Bösen, dem wir das Böse auf dieser Welt zu verdanken haben. Was tut Hiob? Seine Reaktion ist äußerst bemerkenswert. Er sagt, der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Wenn wir heute von Lobpreis und Anbetungsgottesdiensten hören, dann denke ich, dass man Gott gut loben kann, wenn man jung, unbeschwert und gesund ist. Hiob hatte alles verloren. Er war jetzt ein armer Mann. Und er lobte den Herrn. Wie muss dieses Lob in den Ohren Gottes geklungen haben? Satan hat sein Ziel nicht erreicht. Gott freut sich, ihm bei der nächsten Audienz sagen zu können, siehst du, du hattest nicht recht. An Hiobs Glauben hat sich nichts geändert. Und Gott sagt noch etwas Wichtiges. Er sagt, dass der Satan ihn gereizt habe, Hiob ohne Ursache zu verderben. Also sein Wandel hätte solches Unglück nicht verdient. Es war noch einmal allein seine sündige Natur, die er geerbt hatte, auf die der Satan ein Anrecht hatte. Aber Satan, den Jesus später einen Seelenmörder nennt, ist nicht verlegen. Du musst seinen Körper antasten. etwas, das unter die Haut geht, dann wird er dir den Abschied geben. Jetzt gehen die Leiden und Prüfungen Hiobs tiefer. Jetzt wird er mit einer sehr unangenehmen Krankheit geplagt. Der Teufel weiß schon, wenn er aussuchen kann, was er uns schicken muss. Es gibt noch heute Erkrankungen der Haut, die einen Menschen fast rasend machen. Man sollte kratzen und darf nicht, und das kann bis zur Unerträglichkeit gehen. Wenn ein Mensch alle seine Güter verliert, wenn er auch seine Gesundheit verliert, wie Hiob hier, dann könnte man sagen, er habe wirklich alles verloren. Hatte Hiob alles verloren? Oder doch nicht? Was denkt ihr? Was hatte Hiob noch nach allen seinen Prüfungen?
Glauben.
Glauben? Bravo. Noch einmal laut.
Seine Frau.
Ist es nicht interessant, dass der Feind die Frau von Hiob nicht antasten durfte? Warum? Ganz einfach, weil sie zu Hiob gehörte. Sie war mit ihm so verbunden, dass sie nicht zu seinen Gütern, sondern zu ihm selbst gehörte. Will uns Gott hier eine Lektion besonderer Art über die Ehe geben? Was ist dem Menschen geblieben, als er aus dem Paradiese vertrieben wurde? Nur seine Frau. Was ist Hiob geblieben, als er der Satan von ihm ging? Seine Frau, seine Ehe. Seine Frau war für Gott, und der Satan hat dies respektiert, ein Bestandteil seiner selbst. Sie gehörte ganz buchstäblich und unzertrennlich zu seinem Leben. Wenn wir deshalb über die Ehe sprechen, ist es gut, wenn wir uns dieses Bild hier vor Augen halten. So sieht Gott die Ehe, nicht anders. Frau Hiob hatte sich am Grabe ihrer Kinder die Augen ausgeweint. Ihr ganzer Stolz, ihr Reichtum, ihre Freude, ihr Glück war in einem Augenblick von ihr genommen worden. Sie dachte zurück an die schönen Stunden im Familienkreis. Sie dachte auch zurück an die Gebete und Opfer ihres Mannes. Und es verwundert eigentlich nicht, dass sie zu Hiob sagt, was hast du jetzt von deiner Frömmigkeit? Was hat es genützt, all das, was du getan hast? Sieh, wo wir stehen. Es geht uns nicht besser als den Gottlosen und Gottesverrechten. Es geht uns noch schlechter. Was willst du noch an einem solchen Gott festhalten? Werde doch realistisch. Sage Gott ab und stirb. Hiob hätte eigentlich sagen müssen, dass seine Frau aufgrund ihrer Erfahrungen recht hatte. Aber er tadelt sie. Inmitten seiner großen Traurigkeit über seinen Zustand hält er an Gott fest. Er muss sich nicht, wie später ein Asaf im 77. Psalm, aus der Tiefe und Dunkelheit zu neuem Gottvertrauen emporringen und sagen, hat denn Gott vergessen, gnädig zu sein und im Zorn seine Barmherzigkeit verschlossen? Ich sprach immer Asaf, ich will das leiden, die Änderungen, welche die rechte Hand des Höchsten getroffen hat. Das ist ein Vers, den wir alle auswendig sagen sollten oder wissen sollten. Asaf sagt, ich will das leiden, die Änderungen, welche die rechte Hand des Höchsten getroffen hat. Dann können wir Leiden, Prüfungen, Verlust annehmen, im Glauben und im Vertrauen an Gott. Nein, Hiob ist in seinem Glauben wie ein Fels. Er sagt seiner Frau nicht, dass sie töricht sei. Er war nicht nur ein frommer Mann und guter Vater, er war auch ein liebenswürdiger Ehemann, der seine Frau achtete und mit ihr Geduld hatte, wenn es nötig war. Er sagt, du redest, wie ein törichtes Weib redet. Und dann gibt er ihr den Grund für sein Festhalten an Gott. Auch dieser Vers gehört zum Schönsten in diesem wunderbaren Buch. Haben wir das Gute von Gott empfangen, sollten wir nicht auch das Böse annehmen. Es gibt keinen Menschen, auch wenn es ihm noch so schlecht geht, der nicht sagen müsste, dass er Gutes von Gott empfangen hat. Aber das Problem ist, dass die Menschen über ihrem Leid und ihren Prüfungen dieses Gute vergessen. Deshalb hat David im 103. Psalm sich selbst ermahnt. Wir kennen den Vers gut und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Frau Hiob hatte das Gute, das sie erfahren hatte vorher, in ihrem Elend und in ihrer Not vergessen. Hiob nicht. Nun kommen seine Freunde zu ihm. Es waren nicht einfach Kollegen, die die Hände in den Hosentaschen behielten oder ihm auf die Schulter klopften und sagten, hab Mut, halt durch, sei tapfer. Nein, es waren wirkliche Freunde. Und ich lese im Kapitel 2 ab Vers 11 noch. Und als sie von Ferne ihre Augen erhoben, erkannten sie ihn nicht mehr. Da erhoben sie ihre Stimme und weinten, und jeder zerriss sein Gewand, und sie warfen Staub über ihre Häupter zum Himmel. Dann setzten sie sich zu ihm auf den Erdboden 7 Tage und 7 Nächte lang, und keiner redete ein Wort mit ihm, denn sie sahen, dass sein Schmerz sehr groß war. Das waren seine Freunde, also nicht einfach irgendwelche. Nun folgen viele lange Kapitel, angefüllt mit Hiobs Klagen und den Entgegnungen seiner Freunde. Diese Aussagen, auch die der Freunde, ich möchte es nochmals betonen, werden als Juwelen der Weltliteratur betrachtet. Besonders wichtig ist für mich immer das 33. Kapitel gewesen. Es fehlt mir die Zeit, es zu betrachten, aber ich möchte euch sehr empfehlen, dieses Kapitel einmal durchzugehen. Es hat so viele wichtige Aussagen darin, die uns Menschen betreffen. Immer mehr zeigt sich dann im Laufe dieser Kapitel, dass Hiob mit seinen Klagen und seine Freunde mit ihren Mahnungen nicht mehr weiterkommen. Irgendwie merken wir, dass ihre Reden, so gut sie klingen, so gut sie gemeint sind, an der Wirklichkeit vorbeigehen. Die Freunde meinen, Hiob werde für seine Sünde oder seine Ungerechtigkeit bestraft. Sie malen ein Bild eines Gottes, der genau vergilt nach Gut und Böse im Leben der Menschen. Gut gemeint, aber daneben getroffen. Hiob meint, Gott sei sein Feind geworden und habe nur eine Absicht, ihm nachzustellen und ihn schließlich auf frische Tat zu ertappen und zu verderben. Auch daneben getroffen. Jetzt meldet sich Gott selbst zu Wort. In einem wunderbaren Monolog zeigt der Hiob anhand der Schöpfung sein Wesen. Er spricht sogar von außerordentlich großen Urtieren, die es heute nicht mehr gibt. Also wusste Hiob davon, sonst hätte sie Gott ja nicht als Bild gebrauchen können. Immer mehr erkennt Hiob, dass er sich in seinen Klagen, in seinem Gottesbild völlig geirrt hat. Immer mehr erkennt er auch, dass Gott unendlich groß und unendlich gut ist. Und damit sieht Hiob zum ersten Mal wohl in seinem Leben, wie er ist vor Gott. Es ist ergreifend, wie Hiob sofort das Richtige tut. Er anerkennt die Souveränität Gottes und bekennt seinen Unverstand und seine Erbschuld vor Gott. Er tut von ganzem Herzen Buße. Der Verlust aller seiner Güter, seine ekelhafte Krankheit scheinen auf einmal nicht mehr wichtig zu sein. Was für ihn zählt, ist, der neu gewonnenen Erkenntnis über Gott und über sich selbst zu folgen und als Mensch die richtige Stellung vor Gott einzunehmen. Dann wendet sich das Blatt. Aus dem geplagten und geprüften Hiob wird der gesegnete Hiob. In dieser letzten Phase der Geschichte zeigt uns Gott so viel von seinem Wesen. Ich lese einige Verse aus dem 42. Kapitel. Und es geschah, als der Herr diese Worte an Hiob vollendet hatte, da sprach er, der Herr, zu Eliphas, dem Themaniter: Mein Zorn ist entbrannt über dich und deine beiden Freunde, denn ihr habt nicht recht von mir geredet, wie mein Knecht Hiob. So nehmt nun 7 Jungstiere, und sie müssen dann ein Opfer bringen und zu Hiob gehen, damit er für sie betet. Und der Herr wendete Hiobs Geschick, als er für seine Freunde bat. Und der Herr erstattete Hiob alles doppelt wieder, was er gehabt hatte. Und alle seine Brüder und alle seine Schwestern und alle seine frühen Bekannten kamen zu Hiob und aßen mit ihm in seinem Haus. Und sie bezeugten ihm Teilnahme und trösteten ihn wegen all des Unglücks, das der Herr über ihn gebracht hatte, der Herr. Und schenkten ihm ein jeder ein Geschenk. Und der Herr segnete das spätere Leben Hiobs mehr als sein früheres. Er bekam 14.000 Schafe, 6.000 Kamele, 1.000 Jochrinder und 1.000 Eselin. Er bekam auch 7 Söhne und 3 Töchter. Und er gab der ersten den Namen Jemina, der zweiten den Namen Kezia und der dritten den Namen Keren-Hapuch. Und es wurden im ganzen Land keine so schönen Frauen gefunden wie Hiobs Töchter. Hiob aber lebte danach noch 140 Jahre und sah seine Kinder und Kindeskinder bis ins 4. Geschlecht. Und Hiob starb alt und lebenssatt. Hiob erhält von Gott doppelt zurück, was er vorher gehabt hatte, was der Satan ihm genommen hatte. Nur in einem seiner Güter verdoppelt Gott nicht. In welchem? Etwas lauter. Jawohl, seine Kinder. Er hatte vorher 10 Kinder und bekam wieder 10 Kinder. Warum? Weil die ersten 10 nicht verloren waren. Sie waren aufbewahrt bei Gott. Die Gebete und Opfer von Hiob waren nicht vergeblich gewesen. Ist das nicht wunderbar? Was ist aus seiner Frau geworden? Der Versagerin, die den Glauben wegwerfen wollte, die auch ihren Mann veranlassen wollte, Gott zu verlassen. Sie hat noch einmal 10 Kinder. Und ihre Töchter waren die schönsten im ganzen Land. Die schönsten Mädchen von der Versagerin. Ist es nicht wunderbar, dass Gott die Worte die Frau Hiob in ihrer traurigsten Stunde des Lebens gesagt hat, offenbar überhört hat? Diese Tatsache hat mich außerordentlich gefreut. Wie oft sagen wir Dinge, die wir später so gerne ungesagt haben möchten? Wie froh dürfen wir sein, dass Gott nicht alles, was wir sagen, zum Nennwert nimmt. Er weiß, was für ein Gemächte wir sind. Steht auch im 103. Psalm. Dann muss Hiob für seine Freunde beten. Gott sagt etwas, das uns sehr bewegen muss. Er sagt zu den Freunden: Ihr habt nicht recht von mir geredet, wie mein Knecht Hiob. Wie? Die Freunde hatten Hiob doch sofort besucht, als sie von seinem Unglück hörten. Sie saßen 7 Tage und 7 Nächte auf der Erde, ohne zu sprechen, weil sie sahen, wie groß sein Schmerz war. Sie haben alles versucht, diesen Gott herrlich darzustellen. Und jetzt sagt Gott: Hiob habe recht geredet mit seinen Klagen, mit seinen Anschuldigungen an Gott. Und sie hätten nicht recht geredet. Das ist interessant, dass hier Hiob, der eigentlich gegen Gott geredet hat, ganze 40 Kapitel lang, nicht getadelt wird von Gott. Weil das, was Hiob in seinem Herzen dachte und empfand, das hatte sich nicht geändert, auch in seinen Klagen. Im Kapitel 19, ab Vers 25, stehen die bekannten Worte, die ich lesen möchte noch. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und er wird zuletzt über dem Staube stehen. Und nachdem diese meine Hülle zerbrochen ist, dann werde ich los von meinem Fleisch Gott schauen. Ja, ich selbst werde ihn schauen und meine Augen werden ihn sehen, ohne ihm fremd zu sein. Danach sehnt sich mein Herz in mir. Das ist das, was eigentlich in Hiob war. Seine Klagen, seine Not, all das, wie wenn es Gott gar nicht gehört hätte. Und die Freunde, die sich so bemühten, Gott in ein gutes Licht zu stellen, haben eben daneben geredet. Und darum hat Gott gesagt, sie müssten zu Hiob und er müsse für sie beten. In all dem wunderbaren Blumenstrauß, der uns im letzten Kapitel des Buches von Gottes Güte und Wohltaten gezeigt wird, steckt auch eine Blume, die uns keine Freude macht. Aber sie stammt nicht von Gott, es ist eine menschliche Blume. Und sie lässt die Schönheit der Blumen Gottes umso besser hervorleuchten. Es ist der Satz, der im Vers 11 steht. Es kamen auch zu ihm alle seine Brüder und Schwestern und seine Bekannten. Als es Hiob schlecht ging, da zeigten sie sich nicht. Und jetzt kommen sie zum Vorschein und bringen sogar ein Geschenk mit. Hätte sie Hiob nicht viel nötiger gehabt in der Zeit seines Leidens und seiner Krankheit? Wo ist der Satan geblieben? Wir lesen kein Wort mehr von ihm. Da, wo Menschen feiern, weil Gott sie fröhlich gemacht hat, da ist kein Platz für den Satan. Es ist, wie wenn Gott uns jetzt, nachdem er uns so eindrücklich hat hinter die Kulissen schauen lassen, noch das Ende des Menschen zeigen möchte, der ihm nachfolgt, der seinen Willen tut, der seinen Zustand erkennt und von Herzen Buße tut und die Erlösung, die Gott für ihn geschaffen hat, annimmt. Eine Geschichte mit negativen Vorzeichen und einem Happy End. Es ist Gottes Geschichte. Sie zeigt uns sein Wesen und sie führt uns zu Dank und Lob. Sie macht uns Mut, mit tieferer Ehrfurcht und größerer Liebe dem großen Gott des Hiob nachzufolgen und ihm zu dienen. Amen. Ich möchte noch beten. Himmlischer Vater, du hast uns Menschen das große Vorrecht gegeben, indem du uns dein Wort in die Hände gabst. Darin können wir dich, dein Wesen, deine Wege und deine Werke erkennen. Und wenn wir das tun und wenn wir sie mit einem aufrichtigen, gläubigen Herzen lesen, dann führt uns das zu tiefer Dankbarkeit, zu höchstem Lob, zu höchster Anbetung. Dir wollen wir nachfolgen, dir wollen wir dienen, dem Gott, der sich im Leben Hiobs so wunderbar erwiesen hat. Hilf uns dabei jeden Tag neu.